Liebe Gemeinde, eben haben wir die wohlbekannte Weihnachtsbotschaft aus dem Lukasevangelium gehört. Wohl Vertrautes wurde uns in Erinnerung gerufen. Maria und Josef sind auf dem Weg nach Bethlehem, wo Maria ihr erstes Kind bekommt, es in Windeln wickelt und in eine Krippe legt. Die Hirten auf dem Felde hören die himmlischen Lobgesänge der Engel und machen sich auf den Weg zu dem Kind und loben Gott über dem, was sie gesehen und erfahren haben. Was denn nun an Weihnachten durch die Geburt Jesu geschehen ist, hört sich scheinbar in dem heutigen Predigttext etwas nüchterner an. Da heißt es in Johannes 3, Vers 16 und folgende: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Johannes fragt vielleicht etwas von der theologischen Seite her und deswegen diese ganze Situation an. Und deswegen empfinden wir das vielleicht als etwas Nüchternes. Aber wenn wir genau hinhören in Vers 16, da heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt. Wir könnten das auch anders ausdrücken. Ich liebe dich. Drei Worte. Ein kurzer Satz. Aber was hat dieser Satz, diese drei Worte schon alles bewirkt und ausgelöst? Was empfinden wir, wenn wir sie selbst hören oder selbst sagen? Wenn Eltern zum Kind sagen, ich liebe dich. Wenn das Kind zu den Eltern sagt, ich liebe dich. Wenn der Freund zur Freundin sagt, ich liebe dich. Die Ehefrau zum Ehemann. Der Opa zur Oma. Was bedeutet das? Es ist auf jeden Fall eine Aussage, die mich gefühlsmäßig sehr anspricht. So stark, dass sie wie ein Vorzeichen wirken bei einer Melodie. Da wird plötzlich aus Dur Moll und aus Moll Dur und eine ganz andere Tonart entsteht, wenn einfach diese Worte fallen. Ich liebe dich. Während meiner Ausbildung zum Seelsorger haben wir auch verschiedene Persönlichkeitstests vorgestellt bekommen. Die sind so gegliedert in einer Tiefenstruktur, Grundstruktur und in den Wesenszügen. Und wir mussten dann von unserem Professor aus im Mai diesen Persönlichkeitstest machen und dann nochmal im September. Und dann wurden die beiden dann miteinander verglichen, ohne dass wir die Möglichkeit hatten, in den ersteren nochmal reinzuschauen und was wir dort geantwortet haben und so weiter. Und es war bezeichnend, dass, also die Grund- und Tiefenstruktur lässt sich nicht verändern, aber die Wesenszüge. Und doch war es sehr interessant, dass die Wesenszüge bei allen ähnlich waren. Keine größere Veränderung. Nur bei einem war das unwahrscheinlich, weil alles durcheinander war. Und dann fragte der Professor den Studenten, der saß direkt neben mir, sagte: Was ist denn passiert im Sommer? Er sagte, ich habe mich verliebt. Ja, sagte er, das verändert alles. Diese drei Worte, ich liebe dich. Und diese drei Worte spricht Gott zu uns. Wenn wir gleich nach Hause gehen und jeder hätte wenigstens das für sich gehört und auch mitgenommen, dass Gott ihn liebt, so hätte er schon sehr viel von Weihnachten begriffen. Weihnachten will uns zuallererst die Augen dafür öffnen, dass Gott seine Welt liebt, dass er uns liebt. Und diese biblische Feststellung und der daraus ergebende Zuspruch treffen dich und mich. Gibt es etwas Schöneres auf der Welt, als zu wissen und zu erfahren, dass ich geliebt bin? Gibt es etwas Schöneres, als diese Liebe auch weiterzugeben? Was könnten wir etwa unseren Kindern Besseres mitgeben, als in ihr Leben hinein, als die feste Gewissheit, dass sie geliebt sind? Das ist die Basis, auf der sich alles andere aufbaut. Auf diesem Fundament kann das Leben dann seine Stabilität gewinnen, die das Leben dann doch auch braucht. Wenn das geklärt und klar ist, dann lassen sich auch die anderen Lebenserfahrungen besser tragen und ertragen. Sie bringen diese Grundlage nicht ins Wanken. Gott liebt dich. Er sagt uns zu: Ich liebe dich. Nimm das mit in diesen Abend, damit es dann deine heilige Nacht wird oder deine heiligen Momente, die einfach in der Begegnung mit Gott geschehen. Ja, Gott liebt seine Welt, aber er meint auch dich ganz persönlich. Nicht nur global, dass er sagt, ich liebe die Welt, sondern jeden einzelnen Menschen, den er geschaffen hat. Und Gott will uns ewiges Leben geben, so haben wir es eben dann auch gelesen. Es ist nicht Weihnachten geworden, um ein bisschen Harmonie in die Kälte jener galiläischen Nacht aufblitzen zu lassen, sondern es ist Weihnachten geworden, damit Menschen nicht verloren gehen, damit sie in ihrem Glauben den Grund ihres ewigen Lebens bei Gott entdecken. Heilige Momente, Beziehung zu Gott, die Erfahrung, ich bin von ihm geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gottes Liebe gilt der Welt, also allen Menschen. Wirksam wird diese Liebe, aber nur bei denen, die diese Liebe auch im Glauben annehmen, im Vertrauen zu Gott. Wer diese Liebe nicht annimmt, für den gilt umgekehrt, dass er das ewige Leben nicht hat. Dieser Aspekt darf nicht verschwiegen werden, weil er auch zur Realität des Lebens gehört. Wir sind aber generell von Gott zum Leben eingeladen, weil er uns liebt, weil er uns sucht, weil er unsere Antwort erwartet, weil er unser Ja hören will auf sein Ja zu uns. Und hinter dem Gericht wird die Liebe Gottes noch deutlicher. Es wäre lieblos, den Menschen diese Wahrheit zu verschweigen. Gott liebt dich, aber ohne Gott bist du verloren. Da ist ein Mensch verloren auf offener See. Er hat sein Boot verloren, er ist am Ertrinken und die Küstenwache kommt und schickt einen Hubschrauber. Und der Rettungskorb wird hinabgelassen, ein Rettungstaucher ist dabei und er bittet den Schiffbrüchigen doch in den Rettungskorb jetzt mit einzusteigen, aber der weigert sich. Er sagt, steig doch ein. Es ist sonst keine Chance zu überleben. Und das ist einfach das Angebot Gottes, dass wir verloren sind. Aber wir haben die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und so wenig wie ein Schiffbrüchiger die Hilfe ausschlagen würde, so wenig sollten wir auch, wenn Gott uns seine Rettung anbietet, seine Liebe, sein Angebot ausschlagen, sondern gerettet werden, ewiges Leben erhalten. Die Einladung Gottes setzt sich aus mehreren Aspekten zusammen. Wir sprachen eben schon von diesen heiligen Momenten. Einmal die Erkenntnis. das ich von Gott weiß, das geschieht einmal von jemandem, dem ich vielleicht begegne, der mir davon erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Eine Schulfreundin, ein Arbeitskollege, ein Verwandter. Oder man liest es einfach in der Bibel. Die Gideons, das ist eine Vereinigung von Christen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bibel in die Hotels und verschiedenen Häuser kostenlos zu verteilen. Die berichten immer wieder davon, dass Menschen, die ja zur Erkenntnis Gottes gekommen sind, heilige Momente erlebt haben, als sie die Schublade in ihrem Hotelzimmer aufmachten und das Neue Testament fanden und darin lasen. Cliff Richard ist es so gegangen. Keine Ahnung vom Glauben, aber irgendwann nahm er die Bibel und las da drinnen und wurde von Gott angesprochen und ist seitdem Christ und folgt Jesus nach. Heilige Momente. Jemand hat eine Predigt gehört, wie Raiffeisen, der in dieser Gegend gearbeitet hat. Der war in der Kirche zu Birnbach und hat dort einfach Gottes heiliges Moment erlebt, wo Gott zu ihm gesprochen hat durch sein Wort. Oder ein Bekannter von mir, der las den Kommentar eines Jakobusbriefes. Und ist dort Gott begegnet. Es sind die unterschiedlichsten Wege und Formen, wie wir zu der Erkenntnis kommen, einfach Gott kennenzulernen. Und das sind heilige Momente. Da, wo wir einfach bereit sind, uns Gott zu öffnen. Das kann auch Weihnachten sein. Das zweite ist die Umkehr. Wer von der Liebe Gottes hört und Ja zu Gott sagt und auch ihm gegenüber sagt, ja, ich liebe auch dich, der beginnt eigentlich zu glauben, Gott zu vertrauen. Und das ist das, was Johannes uns ja deutlich macht. Wir bekommen das ewige Leben, wenn wir an Gott glauben. Und Glauben, das hat mit Vertrauen zu tun und mit Gehorsam. Da, wo ich mich auf Gott einlasse und ihm vertraue, da wende ich mein Leben ihm zu. Ich kehre um. Ich gebe Gott recht in seiner Einschätzung über mich. Und es ist ein Ausdruck, dass ich Gott die Ehre gebe. Die Engel haben gesungen und davon auch gesprochen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und darum geht es eigentlich, dass Gott die Ehre gegeben wird. Und der Mensch, der sich Gott zuwendet, der auf das Liebesangebot Gottes antwortet und ihm vertraut, erfährt die Kraft und die Macht, sein Kind zu sein, geliebt zu sein, verstanden zu sein, geführt zu sein. Da wird nicht alles automatisch besser. Manchmal kommen noch größere Schwierigkeiten dazu. Aber es wird etwas ganz Wichtiges geschehen. Ich komme in eine Beziehung zu dem, der mich geschaffen hat, der mich geplant hat, der einen Plan für mein Leben hat. Wenn wir über die Weihnachtsgeschichte nachdenken und wir hören sie jedes Jahr, dann ist sie immer trotzdem wunderbar, weil sie von dem spricht, was Gott in Menschen tun kann, wenn er sagt, ich liebe dich. Was das auswirkt, was das für Emotionen wachruft, ich liebe dich. Und da wird dann auch diese Begegnung zum Segen. Und das ist ein weiteres heiliges Moment, wo es nämlich heißt, wer an Gott glaubt, hat das ewige Leben. Das ist ein Ausdruck gegenwärtigen Besitzes, rein von der deutschen Grammatik her. Der hat das ewige Leben. Nicht irgendwann in der Zukunft, wenn er stirbt, sondern in dem Moment, wo er sagt, ja, ich antworte auf das Liebesangebot Gottes, ich liebe dich auch, ich glaube an dich, ich vertraue dir. In dem Moment hat man das ewige Leben. So verspricht es Gottes Wort. Und das ist einfach auch wieder so ein Punkt eines Höhepunktes, eines geistlichen Höhepunktes. Und das andere ist die Sendung. wo der Mensch Gottes Liebe erfahren hat, da muss er diese Liebe weitergeben. Da ist so ein innerer Drang in ihm drin, das auch anderen mitzuteilen, dass Gott sie liebt. Und es ist auch ein innerer Drang da drin, dass man einander liebt. Das war Jesus ganz wichtig. In seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 hat er das deutlich gemacht, dass wir einander lieben sollen, die wir Christus nachfolgen. Und dass wir diese Liebe weitergeben. Es war ein Kennzeichen der ersten Christen zu Antiochien, so heißt es in der Apostelgeschichte, dass es da von ihnen hieß, seht, wie sie einander lieben. Das war ein Kennzeichen der Christen vor einer Welt, die das Christentum noch nicht kannte. Wenn wir eins von Gott mit Bestimmtheit sagen können, so doch gewisslich dies, dass er ein Freund des Lebens ist. Er ist ein Freund des Lebens und er ist ein Gönner. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und genau das ist ja auch der Inhalt der himmlischen Botschaft der Engel, wie wir es eben auch gehört haben. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Dass Gott mich liebt, dass er sagt, ich liebe dich, ist ein Grund zur Freude. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. An Gott zu glauben, ist keine Einschränkung. An Gott zu glauben heißt, das Leben und seine ganze Fülle kennenzulernen. Nicht nur einen kleinen Teil davon. Jesus hat gesagt, ich will, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein halbvolles Glas, sondern das Glas soll überfließen. Es soll einfach das Leben sein, das gesättigt ist und nicht mehr auf der Suche nach dem Schöpfer, nach dem, der einen den Wert gibt. Dass wir auf der Suche sind nach Menschen, die uns anerkennen, die uns lieben. Wir dürfen dem begegnen, der uns wirklich liebt und der uns das schon zugesagt hat und der im Grunde auf unsere Antwort wartet. Im Hintergrund der Weihnachtskrippe ist das Kreuz sichtbar. Wir bleiben mit unserem Predigttext nicht beim Kind in der Krippe stehen, sondern wir nehmen zugleich auch schon das Ende dieses Lebensweges mit in den Blick. Krippe und Kreuz, Jesus, sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Selig ist der, der in dem Kind in der Krippe und in dem Mann am Kreuz seinen Heiland entdeckt. Das sagt uns ja Johannes. Er sagt, Jesus ist in diese Welt gekommen, weil Gott uns liebt. Und ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Menschen, die von Gott entfernt sind. Sünde, da haben wir manchmal so Vorstellungen von, das ist also eine Sünde wert. Oder wir verniedlichen das mal ein bisschen. Es gibt Verkehrssünder und so weiter. Aber Sünde heißt eigentlich im Grunde Zielverfehlung. Habe ich in meinem Leben das Ziel verfehlt? Oder gab es in meinem Leben heilige Momente, die mich näher an Gott gebracht haben? Weihnachten ist so eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass Gott mich liebt, dass er mich kennt, dass er mich auch ganz persönlich meint, nicht die Masse, nicht die Welt als Ganzes, sondern eben mich. Im Alten Testament lesen wir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Gott kennt mich. Ich kann meinen Namen da einsetzen, Gott liebt Peter Schulte. Und du kannst deinen Namen da einsetzen, weil Gott ganz persönlich ist und persönlich zu dir kommt. Für den ist mit Weihnachten wirklich etwas anderes geworden im Leben. Die Krippe wird ihm zur Tür ins Leben. Und in diesem Sinne, wünsche ich uns eine gesegnete Weihnachten in dem Wissen, dass Gott uns liebt. Amen.